Vielen Dank fürs mit hineinnehmen in den Gottesdienst, und die Lieder haben uns auch schon sehr gut vorbereitet. Wir wollen nachher die Gelegenheit nutzen, auch das Mahl zu feiern. Allerdings machen wir es dann erst nach dem Stream. Und wir freuen uns sehr. Schön, dass wir da schon mit hineingenommen wurden. Lasst uns doch vor den Herrn treten und beten, dass er Segen schenkt für diese Predigt. Wenn ihr könnt, steht gerne auf. So kommen wir jetzt zu dir, allmächtiger Vater, der du Himmel und Erde gemacht hast, alles, was lebt. Danke dir, dass wir mutig kommen dürfen vor dich, dass wir freimütig unsere Bitten äußern dürfen durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, der sein Leben für uns aufgeopfert hat, der uns reingewaschen hat durch sein Blut, so dass wir jetzt wie Kinder kommen dürfen, bitten dürfen, fragen dürfen. Das wollen wir tun, Herr. Wir haben diesen wunderbaren Abschnitt der Bergpredigt hier, den wir betrachten können, aber wir merken, es ist zu groß für uns. Dein Wort ist zu schwer, es ist zu groß, zu reich. Geistlich, nicht irdisch. Und deswegen brauchen wir dich, Herr. Wir brauchen dich, dass du es uns herunterbrichst, so dass wir es verstehen können, dass wir es begreifen können und dass wir alles bekommen, was wir brauchen zu unserem Leben. Herr, ich kann das nicht bewirken, ich kann das nicht machen. Ich kämpfe ja selber damit, dein Wort recht zu begreifen, zu verstehen, weiterzugeben. Ich bin dazu nicht geeignet. Aber bewirke dieses Wunder, Herr, nicht wegen mir, sondern trotz mir, wegen deiner Herrlichkeit. Amen. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr die Gewohnheit habt, fortlaufend regelmäßig zu lesen in der Schrift. Ich empfehle es euch auf jeden Fall, wenn ihr es momentan nicht tut. Es ist ein großer Gewinn, liegt darin, und wir haben das Privileg. Es gab viel zu viel Zeit, konnten die Leute gar nicht lesen. Ja, es ist vielleicht so ein paar Auserwählte, die das gelernt haben, in der Kirche, ja, die dann vorgelesen haben. Aber inzwischen wirklich jeder kann lesen. Und jeder hat sogar eine Bibel zu Hause. Ich empfehle euch das sehr, das auch zu tun. Ich persönlich bin jetzt im zweiten Buch Samuel momentan. Und da gibt es eine sehr interessante Geschichte im ersten Kapitel gleich. Also das erste Buch Samuel, es endet damit, dass Saul und seine Söhne in der Schlacht sterben. Somit ist jetzt die Bühne eigentlich frei für David, für Gottes König. Und es ist immer so, dass bei solchen Umbrüchen auch und bei besonderen Ereignissen, ja, dass man eine Chance wittert, irgendwie zu profitieren. Und so eben auch ein Amalekiter hier, der im Heer von Saul gewesen ist. Das ist schon auch eine interessante Tatsache, dass die er hätte eigentlich ausrotten sollen nach dem Befehl Gottes, sich so einer am Ende des Tages in seinem Heer befindet. Ja. Das ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Hier gemeinsame Sache mit Saul gemacht. Und jetzt kommt er zu David, und Saul ist durch Selbstmord gestorben. Er hat sich selbst ins Schwert gestürzt, nachdem sein Waffenträger gesagt hat, nein, ich bringe dich nicht um. Saul hat ihn darum gebeten, aber er hat gesagt, ich mache das nicht. Jetzt kam eben dieser Amalekiter aus dem Heer und hat zu David gesagt, so David, ich habe deinen Feind umgebracht und getötet. Ich habe Saul getötet. Hier hast du seine ganzen Kronen und alles. Ja, ich wollte es dir bringen. Ich habe dir geholfen. Was war das Problem? Dass er einer sehr großen Täuschung erlegen ist. Was hat David gemacht? Hat David gesagt, du bist mein allerbester Freund? Nee. Es war der letzte seiner Tage. Deine Tage waren gezählt. Und er hat gesagt, David hat gesagt, hast du selbst das Urteil gesprochen. Blöd, dass er gelogen hat, ja, es war nicht nur eine Lüge. Er hat es gar nicht getan. Aber so teuer kann eine Lüge manchmal sein. Und was, worauf ich hinaus möchte aber, er unterlag einer großen Täuschung. So, er hat sich in seinem Kopf irgendwas ausgemalt. Dies und jenes könnte passieren, David wird mich vielleicht befördern, ja. Werde ich gleich einen großen Posten seinem Herr bekommen oder irgendetwas. Aber abgesehen davon, dass David gerade kurz vorher im Kapitel 30 die Amalekiter bekämpft hat, das waren seine Feinde, ja, abgesehen davon hatte David immer diese Haltung gehabt, keine Hand an den Gesalbten des Herrn anzulegen. Ja. Und das hat sich da nicht geändert. Und deswegen, es war eine große Täuschung, und zwar eine tödliche Täuschung sogar für ihn. Es hat ihn das Leben gekostet. Ich weiß nicht, wie oft ihr euch habt ihr schon getäuscht. Vielleicht heute morgens habt ihr euch getäuscht, dass ihr gedacht habt, ihr kommt ganz gemütlich hierher, auf einmal sind vielleicht Straßen abgesperrt oder irgendwas. Ich weiß nicht, welche Anfahrtswege ihr alle hattet. So kann man sich täuschen. Ja? Man malt sich irgendetwas aus, man erwartet irgendetwas, und dann kommt es erst anders. Ja? Und das mag manchmal harmlos sein, so wie bei mir im Urlaub, falschen Weg gefahren, drehst einfach rum, fährst den richtigen. Ja, nicht schlimm, das kann man schnell beheben. Aber bei manchen kann es so ausgehen wie hier. Ja. Das ist sehr bitter, oder? Wenn du erwartet hast, eigentlich solltest du eine Beförderung bekommen und du bekommst dann nur Todesurteil. Ja. Ich sagte, hätte ich lieber gar nichts gemacht, jetzt würde es mir noch besser gehen. Ja, so, wenn man sich so täuscht. Aber, ihr Lieben, stellt euch vor, dass ihr euch nicht nur täuscht und euer Leben verliert, sondern dass ihr euch über das täuscht, was nach eurem Leben ist. Ich meine, der hat Augen gemacht hier, der Amalekiter hier, der hat sich gewundert, ja. Er hat sich völlig anders vorgestellt, ja. Okay, aber dann ist dein Leben vorbei. Aber was ist, wenn du dich über das täuscht, was nach deinem Leben ist? Das ist nochmal eine andere Kategorie. Hier sprechen wir über die Ewigkeit. Und so möchte ich euch diesen Text vorlesen, der auch dieses zum Thema hat, ja, der so eine Enttäuschung mitunter beschreibt. Matthäus 7, Vers 21, lade euch ein, diesen Text mit mir aufzuschlagen. Es geht hier immer noch um das gleiche Thema, nämlich um das ins Reich der Himmel hineinzukommen. Das ist das Thema der ganzen Bergpredigt. Ins Reich der Himmel hineinkommen. Und Jesus macht jetzt hier etwas klar und lehrt uns etwas, was uns warnen soll. Hier in Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan. Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter, ihr Gesetzlosen. Ist ernüchternd, oder? Das ist frische, ich weiß nicht, habt ihr euch heute Morgen geduscht? Vielleicht zu kalt, ein bisschen ins Wasser eingestellt, da erschrickt man sich ganz schön. Das mag vielleicht für den einen oder anderen sein, wie eine kalte Dusche hier. Vers 21, lass uns direkt einsteigen. Was sagt Jesus denn hier? Er sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen. Ich habe euch schon gesagt, das ist das Thema der ganzen Bergpredigt, ins Reich der Himmel hineinzugehen. Wir hatten in Vers 13, hatten wir die Aufforderung von Jesus, geht hinein durch die enge Pforte. Denn weit ist die Pforte und breit der Weg zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihm gehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Das ist das Thema. Jesus rundet die Bergpredigt ab, er schließt sie ab und er sagt, geht hinein. Aber es ist schwierig, oder? Es ist leicht, ins Reich Gottes hineinzugehen. Wir haben schon gelesen, oder? Viele sind hier auf dem Weg zum Verderben sind. Wenige, die da hineingehen. Warum ist es so schwierig? Warum ist es so ein Problem? Warum ist es so? Wir haben es uns angeschaut damals und einer der Gründe ist in Vers 15 wegen den falschen Propheten. Falschen Propheten. Ja. Die viele verführen, die viele hinter sich abziehen in eine falsche Richtung. Nicht auf diesen schmalen Weg. Jetzt ist es aber nicht so, dass alle unbedingt sofort falsche Propheten, falsche Lehrer sind. Und es gibt aber trotzdem eine Gefahr. Und das ist hier in Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen. So, haben alle Leute Jesus Herr genannt? Nee, oder? Haben die Pharisäer Jesus Herr genannt? Nee. Sie haben im höchsten Fall, haben sie noch vielleicht, wenn sie ihm so ein bisschen schleimen wollten, wenn sie ein bisschen so schmeicheln wollten, haben sie gesagt, guter Lehrer oder sowas. Ja, Meister vielleicht noch. Ja. Aber Herr, boah, das ist eine Stufe zu viel. Ich werde euch noch gleich zeigen, auch warum das eine Stufe zu viel ist. Aber das, was wir zuerst wahrnehmen hier, ist, sie sagen Herr zu ihm, sind eigentlich positiv zu ihm eingestellt. Ja? Nennen ihn Herr. Das, was uns aber erstaunt, ist hier, dass Jesus sagt, nicht jeder, der sagt Herr, Herr, wird ins Reich mit der Himmel eingehen. Das sind nicht alle. Also das legt nahe oder das beinhaltet mit, das sind manche, die Herr, Herr sagen und die kommen in das Reich der Himmel. Er sagt ja nicht alle, die Herr, Herr sagen, kommen nicht ins Reich der Himmel. Das ist natürlich nicht, gell? Das würde nicht passen. Aber er sagt, nicht jeder, der das sagt, kommt in das Reich der Himmel. Nicht jeder. Das ist für mich die erste Herausforderung, auf die wir gestoßen werden, oder? Gab es damals Leute, die Jesus Herr genannt haben? Gab es genug, oder? Die ganzen Volksmengen, all die Leute, haben sie Jesus Herr genannt? Schon, klar, natürlich. Ja. Aber gibt es sie heute auch noch? Viele, die Jesus Herr nennen. Viele. Über die Kontinente verteilt, in allen Ländern. Die unterschiedlichsten Leute, die Jesus Herr nennen. Was Jesus uns jetzt hier sagt, ist, nicht alle davon werden das Reich der Himmel hineingehen. Für mich ist da schon die erste Herausforderung. Warum? Es gab eine Zeit, wo man so eine Haltung, so eine Tendenz hatte, zu sagen, so einen Absolutheitsanspruch zu haben. Zu sagen, wenn du 100% mit mir übereinstimmst, dann bist du auch gerettet. Und wenn nicht, dann nicht. Oder allein unsere Kirche ist die richtige. Sonst gibt es keine richtige Kirche auf dieser Welt. Oder nur die Baptisten sind die richtigen und die wahren. Ja, so, dieses Schubladendenken so. Ja. Ach, aus welcher Schublade kommst du? Ah, okay, das wird schon knapp. Ja. Und das war weit verbreitet und das ist etwas, was bis heute auch sich vielfach findet. Man prüft nicht großartig, sondern das hört sich so ein bisschen fremd an, das kann nichts Rechtes sein. Gleich weg, ja. War lange Zeit so, aber die Zeiten ändern sich momentan und ich habe eher den Eindruck, dass es momentan in die andere Richtung, bei vielen zumindest, in die andere Richtung überschwappt. Nämlich was? Ja, jeder, der sagt, Herr, Herr, wird ins Reich der Himmel gehen. Übertrieben gesagt. Jeder, der Jesus in irgendeiner Form als Herrn anerkennt oder der ihn Herr nennt, der geht ins Reich der Himmel. Kennt ihr so eine Tendenz? Also ich treffe das immer wieder. Ich hatte jetzt erst wieder die vergangenen Tage mit einem gesprochen, der gesagt hat, eigentlich braucht es ja nicht viel, oder? Man muss im Prinzip eigentlich den Herrn als Christus anerkennen, als Jesus anerkennen und an ihn glauben und das war's, oder? Glaube an den Herrn Jesus, schon fertig, oder? Ja. Wir müssen immer wieder sagen, ja, es ist tatsächlich so einfach, aber auf der anderen Seite auch nicht. Was bedeutet es, an den Herrn zu glauben? Was ist da? Und wir meinen, das ist einfach so, Herr sagen. Herr Jesus, Jesus ist der Herr, Jesus ist der Retter. Wisst ihr, wie viele es gibt, die das sagen? Wisst ihr, dass extrem viele Scharlatane da auch dabei sind? Ich habe letztes Mal über diesen Abschnitt gepredigt von den falschen Propheten. Die in Schafskleidern zu euch kommen, sagt er. Inwendig sind sie aber reißende Wölfe. Meint ihr, dass sie nicht Herr sagen? Meint ihr, die kommen und die sagen immer, Jesus ist nicht Herr? Ja, dann wäre es schwer, die zu entlarven, oder? Es ist nicht so einfach. Natürlich nennen sie ihn Herr. Natürlich. Allein heute, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, in Ditzingen ist heute ökumenischer Gottesdienst. Wisst ihr, wer da alles dabei ist? Alles, was ich hier alles, was ich in irgendeiner Form christlich nenne. Evangelisch, katholisch, EC, also oder SV, Treffpunkt Leben, Neuapostolische Kirche, alle dabei. Alle in einem Topf. Ist egal. Und das meine ich, das ist, ihr Lieben, das ist, ja, sie sagen ja Herr, Herr. Ja, das ist übertrieben. Sie sagen ja, Jesus ist der Herr. Das aber allein reicht nicht aus. Das ist gut, wenn wir Jesus so nennen, wenn wir ihn so bezeichnen, oder? Jesus sagt in Johannes 13, ihr nennt mich Meister und Herr und ich bin es, ja? Ist schon richtig so. Es ist nicht, dass man Jesus so nicht nennen soll. Aber das allein genügt nicht. Das allein ist nicht etwas, wo wir dann sagen, oh, dann passt schon alles. Und genauso wie wir vorsichtig sein müssen, alles in eine Tonne zu schmeißen, ohne zu prüfen, einfach zu sagen, das sind nicht wir, das gehört alles in den Mülleimer. Das dürfen wir nicht tun. Gott bewahre uns davor. Also auf der anderen Seite dürfen wir aber nicht einfach alles schlucken und sagen, alles gut, ja, es passt schon. Wenn es um eine wichtige Sache geht, prüft ihr. Wenn ihr in den Urlaub fahrt, wenn ihr euch, ich komme jetzt gerade aus dem Urlaub, spreche ich davon, hier, wir haben einen Wohnwagen und so, schaust du, dass der in Stand ist? Guckst du, dass da Luft in den Reifen ist? Oh, passt schon, gell? Ist egal. Das Auto knistert und macht komische Geräusche, ein paar Teile fliegen schon weg, egal. Ja? Mit 150 über die Autobahn, ist egal. Ja, aber so machen wir es oft, wenn es um diese Dinge geht. Wir müssen das prüfen, wir müssen uns die Mühe machen, hinzuschauen. Nicht, wie Jesus sagt hier, Matthäus, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Also nicht vorschnell urteilen, nicht alles in einen, aber wir müssen richten das tut, und wir müssen urteilen. Die Schrift ist ja so deutlich. Also allein damit, seht ihr, wie uns das schon herausfordert, wie uns das schon aus unseren Sofas hebt. Und ihr kann das nicht machen, ihr Lieben, für euch. Ja? Es ist bequem, dann zu sagen, ja, die Leiter aus der Gemeinde, die prüfen das schon. Ihr Lieben, jeder von euch muss es prüfen. Ja klar, ich weiß, wir können das nicht in extremem Umfang machen. Ich kann nicht jedes und alles überprüfen. Aber da, wo wir in Kontakt, in Berührung kommen, da sind wir gefordert zu prüfen und zu sagen, was redet ihr, was denkt ihr, was glaubt ihr? Wir müssen es prüfen. So, also Jesus sagt nicht, jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Schaut mal übrigens sogar, sagt Jesus, viele werden an jenem Tag zu mir sagen. Er sagt es, ja, vielleicht gibt es auch ein paar, die schaffen es halt nicht, die haben ja gesagt, aber die schaffen es nicht. Nee, Jesus sagt, es sind sogar viele. Was ist das, bevor wir jetzt uns weiter damit befassen, was ist das für eine Anrede hier? Was, soll, was meint das? Herr, Herr. Ich weiß nicht. Könnt ihr damit was sofort anfangen, auf Anhieb? Was ist damit gemeint? Wenn wir zurückgehen ins Alte Testament, dann sehen wir, dass Herr, Herr, dass das die ganz gängige Anrede ist, wie Gott angesprochen wird. als Beispiel, 5. Buch Mose. Kapitel 3. Kapitel 3, Vers 23. Heißt es hier: Und ich flehte, das spricht Mose hier zu dem Volk, und sagt: Und ich flehte zu jener Zeit zum Herrn um Erbarmen. So wie hat er es gemacht. Er hat so gesprochen: Herr, Herr, du hast begonnen, deinen Knecht, deine Größe und deine starke Hand sehen zu lassen. Und dann beschreibt er viele Dinge hier, aber diese Anrede, ihr seht sie hier: Herr, Herr. Und wenn ihr ganz aufmerksam schaut, dann sieht es bei euch in der Bibel vielleicht ein bisschen anders aus. Einmal ist Herr nur der große, erste Buchstabe groß geschrieben. Einmal, hier seht ihr es auch, ja. Einmal sind die alle Buchstaben groß geschrieben. Das deutet uns an, da hinter dem zweiten, da steht der eigentliche Name Gottes, Jahwe. Ja. Das weist uns darauf hin. Das heißt, eigentlich stehen hier im Hebräischen zwei verschiedene Worte. Aber in der griechischen Übersetzung vom Alten Testament finden wir es immer wieder, dass diese Anrede, genauso wie bei uns hier im Neuen Testament, das auch in Griechisch ist, mit dem gleichen Wort, Kyrios, 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 ja, Herr, Herr, übersetzt wird. Und was wir sehen im Alten Testament, dieses Wort Kyrios kann verschieden gebraucht werden. Das, manchmal werden auch Menschen als Herr angesprochen, ja, wir haben es ja auch, Herr Janssen oder wer auch immer, ja, gibt es auch, ja. In ähnlicher Weise wird es manchmal auch im Alten Testament gebraucht, aber wenn da steht, Herr, Herr, also wiederholt, dann bezieht es sich immer auf Gott. Ist interessant, oder? Was macht Jesus jetzt mit aller Selbstverständlichkeit? Er sagt, das sagen die Leute zu mir. Wisst ihr, wenn Jesus nicht Gott wäre, dann müsste er sagen, jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, ist ein Gotteslästerer. Sagt er nicht. Wie selbstverständlich, jetzt sagt Jesus, ihr nennt mich Herr, und das ist richtig so, ja. Aber allein das natürlich genügt nicht, das ist ja der Punkt hier. Aber mit aller Selbstverständlichkeit nimmt Jesus diese Anrede für sich in Anspruch, Herr, Herr genannt zu werden. Wisst ihr was, wenn da irgendein Pharisäer dabei steht, der kriegt schon so einen Hals. Und viele heute auch. Wir könnten einige weitere Stellen lesen, wo diese Anrede kommt, aber ihr kennt diese Anrede im Alten Testament, oder? Dass die ganz oft gebraucht wird für Gott. Also merken wir, es ist nicht einfach nur irgendeine Anrede, eine Anrede, so wie ihr aufs Amt gebt und sagt, so Herr, Herr sowieso, oder, ja, sondern es ist eine Anrede der höchsten Anerkennung, ja, wo jemand sagt, du bist der Herr, du bist Gott. Also es gibt eigentlich verbal, kannst du kaum eine größere Anerkennung ausdrücken als das, was jetzt hier beschrieben wird. Herr, Herr. Also das ist eine sehr gute, eine sehr richtige Anrede. Aber, was Jesus hier natürlich den Punkt machen will, ist das alles, was zählt, Jesus einfach richtig anzusprechen, ihn mit dem richtigen Titel zu nennen. Geht mal mit mir ins Lukas-Evangelium, 6. Kapitel, Vers 46. Lukas 6. Hier heißt es, und hier ist es eigentlich der gleiche Kontext hier, wenn wir ein bisschen vorher gucken, Vers 43, es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht bringt. Das kennen wir, gell? Haben wir uns damit befasst jetzt im letzten Abschnitt. Es ist in der gleichen Gegend verortet hier. Und dann sagt er hier in Vers 46, was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage, was ich euch sage? Was nennt ihr mich Herr, Herr, aber tut nicht, was ich sage? Also, was zeigt uns das? Man kann Jesus richtig ansprechen, man kann Jesus mit dem richtigen Titel nennen, man kann die höchste Form der Anbetung in seinen Worten haben, ihn aber nicht wirklich anbeten und verherrlichen. Warum? Weil er sagt, ich tue nicht, was ich sage. Randbemerkung übrigens. Seht ihr hier, dass hier ein Unterschied ist? Ich meine natürlich von der Formulierung und alles, aber er sagt, in unserem Text sagt er, wer den Willen meines Vaters tut, und was sagt er hier? Was ich euch sage. Schon wieder, ja? Wo wir sehen, Christus ist Gott. Es ist austauschbar. Es ist austauschbar. Aber das nur als Randbemerkungen. Aber was impliziert oder was für eine logische Folge ist denn daraus, wenn wir Jesus Herr nennen? Wenn wir ihm sagen, du bist der Herr, du bist Gott. Wenn wir das anerkennen, was für eine Folge folgt daraus? Dass wir ihm gehorchen, dass wir tun, was er sagt, oder? Das ist hier, was er beschreibt. Es hat mit Gehorsam zu tun. Was sind das? Was sind denn das für Leute, die das tun, die auf der einen Seite Jesus Herr, Herr nennen, die ihn höchste Anerkennung scheinbar ausdrücken, aber nicht wirklich ein Interesse an Jesus haben? Was sind das für Leute? Das sind weniger, denke ich, die Pharisäer und die Sadduzäer. Es ist mehr das Volk. Es ist mehr das Volk. Und Einzelne vielleicht aus dem Volk. Und da gibt es eine sehr große Bandbreite. Die einen, die sind nur ganz oberflächlich. Die sind zum Beispiel wie der reiche Jüngling. Der kommt einmal zu Jesus, trifft ihn einmal, spricht mit ihm und er nennt ihn auch, klar, er nennt ihn jetzt nicht Herr, aber ich meine, guter Lehrer kann man auch, ist auch gut und richtig, oder? Ist Jesus ein guter Lehrer? Jesus ist der beste Lehrer. Jesus ist der allerbeste Lehrer. Es ist gut und richtig, wie er ihn anredet und wie er ihn anspricht, aber was ist mit seinem Herz? Ist er wirklich überzeugt, dass Jesus ein sehr guter, ein perfekter Lehrer ist? Besser als er? Wenn ihr denkt, dass ihr einen richtig guten Lehrer habt, werdet ihr auf ihn hören. Werdet ihr sagen, ich nehme seinen Rat an. Schon, oder? Ja, hier ist schon ein guter Lehrer, aber hat auch seine Macken. Ja, da liegt er falsch. Nee. Wenn wir sagen, er ist ein guter Lehrer, dann folgen wir seinem Rat, weil er weiß es ja besser, oder? Er bringt es doch uns bei. Aber der junge Mann, der geht weg. Und ich kann mir vorstellen, eines Tages wird er kommen und sagen, Jesus, wir kennen uns doch. Ich bin doch damals zu dir gekommen. Ich habe dich sogar guter Lehrer genannt. Was wird Jesus sagen? Hab dich niemals gekannt. Niemals. Kommen wir noch dazu, was das bedeutet, was es uns sagen soll. Es gibt manche, die einfach wie dieser reiche Jüngling oder wie der eine, wisst ihr, der gekommen ist und zu Jesus gesagt hat, ich will dir nachfolgen, wo auch immer du hingehst. Ja. Das ist auch in Lukas übrigens, Kapitel 9. Da heißt es sogar, guck mal, es geschah aber, Vers 57, Lukas 9, 57, es geschah aber, als sie auf dem Weg dahin zogen, sprach einer zu ihm, ich will dir nachfolgen, wo du auch gehst, Herr. Spricht Jesus als Herr an, genau so. Wir könnten in Kapitel 13 nochmal nachschauen, wie es bei der Volksmenge auch so ist. Ja. Kapitel 13 habe ich mir aufgeschrieben, ab Vers 25. Komm, lass uns das lesen. Lass uns das auch lesen. Vers 25. Lukas 13, 25, sobald, das ist die andere Parallele zu unserem Abschnitt, da gibt es zwei Parallelen im Lukas-Evangelium zu unserem Abschnitt, Vers 25, sobald der Hausherr, damit meint er sich, aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangen werdet draußen zu stehen und an der Tür zu klopfen und zu sagen, was sagen sie? Herr, Herr, öffne uns, wird er antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht und weiß nicht, woher ihr seid. Ja, was werden sie dann sagen? Was werden sie dann sagen? Schaut mal. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Jesus, erinnerst du dich nicht? Doch, er erinnert sich wohl. Und trotzdem sagt er, und er wird sagen, ich sage euch, ich kenne euch nicht und weiß nicht, woher ihr seid. Weicht von mir, alle ihr Übeltäter. Dann heißt es, da wird es weinen, das Zähneknirschen sein. Hart, wirklich hart. Aber wisst ihr, in unserem Text geht es sogar noch weiter. Ihr habt es mitbekommen, ihr habt es gesehen, was Jesus hier schreibt. Er sagt nicht nur, dass es um solche Leute geht, die Jesus gesehen haben, die mit Jesus in Kontakt waren, die ihn getroffen haben, die in irgendeiner Form in Berührung waren. Guck mal, was unser Text hier sagt, Vers 22. Das ist erstaunlich, oder? Viele werden an jenem Tag sagen, und an jenem Tag, das bedeutet am Ende der Zeit, im letzten Gericht. Sie werden zu mir sagen, Herr, Herr, wieder, ja? Das kommt wie aus der Pistole herausgeschossen. Das sitzt, ja? Das ist wie bei uns verschiedene Dinge, die haben sich so eingeprägt und die sind so fest bei uns, aber was ist in Wirklichkeit? Weißt du, was du da sagst? Leer. Leer. Sie werden sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt? Haben wir nicht prophetisch sogar geredet in deinem Namen? Haben wir nicht durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben? Habt ihr schon mal Dämonen ausgetrieben? Okay. Und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan. Wie viele Wunderwerke habt ihr schon gemacht? So wie Paulus, ne? Durch die Menge. Und das sind erstaunliche Dinge, die sie hier anführen. Die sagen, prophetisch geredet, Dämonen ausgetrieben, Wunderwerke getan. Alles übrigens Dinge, wo wir sagen würden, wow. Würde heute jetzt hier in unserer Mitte ein Wunder geschehen, würde ich sagen, wow. Würdet ihr nach Hause erstaunt gehen und sagen, zu denen, die nicht dabei gewesen sind, was wir heute erlebt haben. Ja, schon, oder? Erstaunliche Dinge. Das ist ein absoluter Beweis, oder? Dass es vom Herrn ist, oder? Und so beobachten wir heute auch ganz oft Dinge, ja, und Bewegungen und sagen, und ja, aber wenn das solche Machterweise sind und wenn da solche Dinge geschehen, muss ja vom Herrn sein, oder? Also, es ist schon erstaunlich natürlich, ja, dass sie das hier so sagen. Haben wir durch deinen Namen. Manche versuchen hier noch, denke ich, zu unterscheiden, zu sagen, in deinem Namen, durch deinen Namen. Das ist das Gleiche. Es meint das Gleiche. Wenn wir ein bisschen nach dieser Formulierung suchen im Neuen Testament, sehen wir, es wird austauschbar gebraucht. Aber es ist extrem erstaunlich, wie kann es sein, oder? Nur wir müssen natürlich ein bisschen langsam, sag ich mal, uns bremsen. Zuerst mal wird uns nicht bestätigt, Jesus sagt nicht, ja, das stimmt schon, habt ihr gemacht. Aber trotzdem werdet ihr nicht gerettet. Das ist nicht, was hier steht. Sie behaupten, dass sie es getan haben. Wir wissen natürlich nicht zu 100%, ob es wirklich so geschehen ist. Wir sagen, wir haben das getan. Kann es sein, dass Zeichen, das Wunder, dass all diese Dinge geschehen, auch durch Menschen selbst, die am Ende nicht gerettet werden? Ich denke, dass es Unterschiedliches gibt. Manchmal kann es so sein wie in Apostelgeschichte 19. Apostelgeschichte 19 ist eine echt interessante Geschichte auch, wo es auch um diese Dinge geht. Apostelgeschichte 19 ab Vers 11 wird uns beschrieben, wie Paulus missioniert hat in Ephesus, wie er das Evangelium gepredigt hat und wie viele ungewöhnliche Wunderwerke Gott durch die Hände des Paulus tat. Das ist interessant, gell? Wer hat sie gemacht, Paulus? Nein, das hat Gott gemacht. Da hatte Paulus benutzt nur dazu. Aber jetzt schaut mal, ab Vers 13 wird uns beschrieben, aber auch einige von den umherziehenden jüdischen Beschwörern, und der Name ist, über die, welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus anzurufen. Genau das haben sie getan. Durch den Namen des Herrn Jesus. Und dann versuchen sie das eben. Ja, guck mal, wie sie es gemacht haben. Steht sogar hier geschrieben. Indem sie sagten, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber 7 Söhne eines jüdischen hohen Priesters Kephas, die dies taten. Der böse Geist aber antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich. Und von Paulus weiß ich, aber ihr, wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und bezwang sie miteinander und überwältigte sie, so dass sie nackt flohen, nackt und verwundet aus jedem Haus entflohen. Es kann so ausgehen, okay, dass es definitiv ein Misserfolg ist, dass sie es zwar probieren, es aber nicht wirklich funktioniert. Das ist durchaus möglich. Sehen wir hier an dieser Stelle ganz plastisch. Dieses Nachahmen, dieses Nachäffen, ja, es funktioniert nicht zu 100%. Wenn wir zurückgehen, in 2. Mose, die Beschwörer, auch diese Zauberer vom Pharao, konnten sie die Zeichen nachmachen? Ja und nein. Ja. Es ist nicht dasselbe. Es ist etwas Nachgemachtes, es ist etwas Gefaktes, etwas Betrügerisches. Wisst ihr, wie in 2. Thessalonicher 2 geschrieben steht? Mit Zeichen und Wundern der Lüge. Das ist ganz viel von dem, was heute stattfindet. Heilungsveranstaltungen und sonstige Dinge, ganz scheinbar ganz viele große Dinge geschehen. Und wenn du ein bisschen weiter nachgräbst, ein bisschen weiter nachschaust, merkst du, bei weitem nicht alles Gold, was glänzt. Bei weitem nicht. Viel Betrug, viel Betrug. Könnt ihr nur mit dem Joe euch mal unterhalten, hat ein bisschen erzählt von dem, was vor allem in Afrika und in solchen Gegenden, was da passiert. Die Menschen einfach nur ausgenutzt werden. Einfach nur ausgenutzt. Also das sind oft Zeichen und Wunder der Lüge und nichtsdestotrotz zu einem gewissen Grad passiert sogar tatsächlich etwas. Wenn wir wieder zurück ins Matthäus-Evangelium, warnt Jesus am Ende erneut vor diesen Betrügern in Vers 5, Matthäus 24, Vers 5. Schaut mal, da heißt es, und denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Und wenn wir ein bisschen weiter springen, schaut mal Vers 24, was diese falschen Christusse tun werden. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Erstaunlich, oder? Es ist nicht so, dass du immer sagen kannst, nee, es funktioniert sowieso immer nicht. Tatsächlich sogar große Zeichen und Wunder, die geschehen, damit die Auserwählten verführt werden sollen. Erstaunlich, erstaunlich. Aber was uns eben so verwundert, was uns eben, denke ich, erstaunt, ist, dass dieses Urteil, was Jesus hier spricht, ja, und dieses Ergebnis davon, wo er sagt in Vers 23, und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Ich habe euch niemals gekannt. Und sollte noch so oft den Namen des Herrn ausrufen und sollte noch so oft sagen, so spricht der Herr, und sollte noch so fromm das verkleiden, sollte es noch... Die Worte sind nicht entscheidend, ihr Lieben. Die Worte sind nicht entscheidend. Das ist der Name Jesu wird hier einfach als Zauberformel benutzt. Ja? Ist der Name Jesu eine Zauberformel? Muss nur richtig formulieren, dann funktioniert es. Sei ferne. Worum es geht, ist, was das Entscheidende ist, ist, was sagt Jesus hier? Ich will mit euch nichts zu tun haben? Nee, er sagt, ich habe euch niemals gekannt. Was bedeutet kennen? Das wisst ihr, gell? Kennen bedeutet in einer persönlichen Beziehung stehen. Kennen bedeutet vertraut sein. Ich bin mit euch nicht vertraut. Ihr gehört nicht zu mir. Das ist das, was Christus hier sagt. Wir haben gesehen, was für Leute das im Neuen Testament gewesen sein könnten. Von einem, der einmal zu Jesus kommt und sagt, ich will dir nachfolgen, wo immer du hingehst, Herr. Und der dann wahrscheinlich nie wieder gesehen worden ist. Schätze ich mal, du könntest nicht zu 100% sagen. Und dann aber auf der anderen Seite so einer wie Judas, oder? Hat Judas Jesus Herr genannt? Ja, ganz bestimmt. Ganz bestimmt. So, es kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Es kann sein, da kommt einer zu uns in den Gottesdienst, einmal, und der wird am letzten Tag sagen, ja, aber ich war in einem christlichen Gottesdienst. Ich habe mir die Zeit genommen, habe dein Wort gehört. Ich habe sogar freundlich mit den Leuten geredet. Und ich habe gespendet und sonst etwas, ja, wisst ihr ja. Ja. Das kann diese Kategorie sein, aber wisst ihr, was auch sein kann? Es kann sein, dass es Menschen betrifft eben, wo wir sagen, wir sind vorbildlich. Ja. Schau mal, Eifer, was auch immer. Schau mal, Dienst, langjähriger Dienst. Judas ist immer das beste Beispiel. War Judas eine Eintagsfliege? War er einer, der ganz schnell gekommen ist? Nee, 3 Jahre auf die intensivste Art und Weise gedient, ja, dabei gewesen. Das war nicht offenkundig, definitiv nicht. Danke, bisschen Konkurrenz. Was bedeutet, aber wer wird denn gerettet? Wer kommt denn ins Reich der Himmel hinein? Das ist ja die spannende Frage hier, oder? Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer? Sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Was ist damit gemeint, wer den Willen meines Vaters tut? Meint es der, ich habe euch versucht an einer Stelle, wo wir uns mit dem Gebet des Herrn befasst haben, kennt ihr das Gebet, ja? Dein Wille geschehe. Da habe ich euch versucht zu zeigen, dass es 2 unterschiedliche Arten von Willen Gottes gibt. Wenn vom Willen Gottes die Rede ist, ist nicht immer gleich das Gleiche gemeint. Es gibt den offenkundigen Willen Gottes, der für alle offenkundig nachzulesen ist. Hier kann jeder die Bibel aufschlagen und lesen, was ist Gottes Wille. Und es gibt aber den Willen Gottes, den wir nicht kennen. Weißt du, was heute passieren wird? Weißt du, was in der nächsten Woche passieren wird? Welche Ereignisse stattfinden werden? Weißt du, wann Jesus wiederkommen wird? All diese Dinge. Das wissen wir alles nicht, oder? Wir wissen nur, dass er wiederkommen wird, aber nicht wann. Diese Dinge, die sind in dem verborgenen Ratschluss Gottes. Und ihr Lieben, wenn es jetzt hier heißt, die den Willen Gottes tun, dann geht es nicht darum, dass du herausfinden musst, dass nur die gerettet werden, die herausfinden, was der Wille Gottes für ihr Leben ist. Also in dem Sinne, soll ich heiraten oder soll ich nicht heiraten? Die immer die richtige Entscheidung hier treffen, ja. Die den Willen Gottes ergründen, erforschen, den Verborgenen, seinen Ratschluss. Darum geht es hier nicht. Es geht um seinen offenkundigen Willen. Es geht um sein Wort. Die den Willen tun, die Gottes Willen tun, den er offenbart hat, den er uns gezeigt hat. Was bedeutet das? Die sein Gebot halten, die sein Wort halten, die all das, was wir jetzt hier gelesen haben, oder? Nach Matthäus 5. Die das tun. Dann sagst du, oh ja, Mahlzeit, da sind wir wieder beim gleichen Punkt, oder? Wie viel erreicht ihr? Wie viel erreicht ihr von der Bergpredigt? Wie viel Prozent? So, 70? Schafft ihr? Sieht nicht gut aus, oder? Sieht nicht gut aus. Wir versagen oft, oder? Oft. Ja, können wir dann sagen, dass wir ins Reich der Himmel hineingehen? Das ist. Deswegen brauchen wir einen, der für uns den Willen tut. Ich werde nicht müde, es zu betonen. Ja? Die Bergpredigt, die treibt uns immer dahin, dass wir Sehnsucht, dass wir diese Not bekommen, dass wir sagen, Herr, wenn du nicht hingehst und die Bergpredigt und all den Willen Gottes zu 100% für mich erfüllst, dann werde ich nie ins Reich der Himmel kommen. Dann kann ich Herr, Herr, Herr den ganzen Tag sagen. Dann kann ich sonst irgendetwas tun. Es wird nie reichen. Nie. Und ich will versuchen, euch nächstes Mal nochmal mit hineinzunehmen. Wir haben ja nächstes Mal diesen Abschnitt. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich vergleichen und so weiter. Nächstes Mal werde ich euch nochmal, wir kommen ja dazu, es langsam abzurunden. Wir haben jetzt eine, maximal zwei Predigten noch in Matthäus 7 und dann haben wir die Bergpredigt geschafft. Ein Berg. Ja, wir haben lange Zeit jetzt gebraucht, um über diesen Berg drüber zu gehen. Jetzt gehen wir aber schon runter, jetzt geht es schneller. Und dann gehen wir den Weg weiter. Aber ich werde versuchen, das euch nochmal aufzuzeigen, nochmal mit hineinzunehmen, was das bedeutet und wo uns die Bergpredigt hinführen will und was für gewaltige Parallelen wir noch ins Alte Testament hier haben. Aber das Entscheidende ist, das will ich euch heute schon mal ans Herz legen, wo war der Bund am Sinai geschlossen? Ja, habe ich schon gesagt, gell? Am Sinai. Wurde der später geschlossen? Nee. Der wurde am Sinai geschlossen, mit dem Gesetz. Und mit 5. Mose ist dieser Bund, mit den Büchern Mose ist dieser Bund, mit dem ganzen Gesetz, mit dem Abschlussgesetz ist der ganze Bund geschafft. Ist es mit dem neuen Bund auch so? Ist der neue Bund, jetzt wird er nach Matthäus 7 eingesetzt? Armselige Geschöpfe, wenn ihr das glaubt. Weil dann gibt es für uns noch weniger Hoffnung als für die Alten im Alten Testament. Denn wer kann das halten? Der neue Bund. Es geht noch auf einen anderen Berg, okay, zu dem wir noch kommen. Deswegen ganz wichtig, dass wir das immer im Auge behalten. Wir haben hier einen ganz, ganz wichtigen Punkt, aber es geht auf einen größeren hinzu. Es geht auf einen größeren. Aber was nun? Wir haben diesen Ausblick, wir haben diese Gewissheit, wir feiern das Abendmahl jetzt, ihr Lieben. Wir haben diese Gewissheit, einer hat es für uns getan, einer hat es für uns überwunden. Aber, wovor ich auch warnen möchte, ist, dass wir jetzt einfach hingehen und sagen, dass wir erst so sitzen dran, oh, es wird so schwer, ich kann es nie halten, wer rettet mich? Und dann haben wir haben immer einen Notausgang, ja, Christus hat schon alles gemacht, geht uns nichts mehr an. Ist das Richtige dann? Das sei ferne, oder? Dass wir jetzt einfach immer hingehen und sagen, ja, okay, haben wir nichts damit zu tun, Christus erfüllt ja alles für uns. Das wäre genau so eine Gleichgültigkeit. Das wäre genau so jemand, von dem Jesus hier spricht. Ja? Der sagt, ja, ich nehme die Errettung an, ist schön, nehme ich, will ich alles haben. Aber Nachfolge? Dem Herrn gehorsam sein, diese Dinge? Nee. Ich will euch herausfordern, ihr Lieben. Habt ihr ein Verlangen nach Heiligkeit? Habt ihr ein Verlangen, Gott gehorsam zu sein? Nicht nur zu sagen, Herr, Herr. Wie oft verwenden wir das Herr? Sagt ihr oft Herr? Im Gebet ist es ganz besonders beliebt. Wisst ihr, im Gebet, wir brauchen immer so ein bisschen Zeit nachzudenken. Wisst ihr, was wir immer zwischen reinschieben? Herr. Ja, Herr. Also, danke für dies und jenes, Herr. Kennt ihr, ja? Hey. Ihr Lieben, das ist nicht... Ist es bei uns ein bisschen mehr, oder? Also, dass wir nur. Wisst ihr, wenn wir ihn Herr nennen, was es bedeutet? Gott, König, Herrscher, Befehlshaber, König der Könige, Herr aller Herren. Oh, ihr Lieben, lasst uns diesen nicht gleich sein, die diese Antwort von dem Herrn bekommen. Lasst uns nicht. Gott oder diesen Namen als eine Zauberformel oder als irgendetwas gebrauchen. Ihr kennt doch dieses Lied, oder? Viele sprechen oftmals über Christus. Und doch bleibt alles bei ihnen kalt und leer. Ja. Doch bleibt alles für sie kalt und leer. Doch wer einmal Jesus ist begegnet, weiß, dass es den Herrn wirklich gibt. Das ist, was einen Christen auszeichnet. Das ist, was einen Christen kennzeichnet. Endlich freigemacht. Fort des Satans Macht. Ja. Und dann wunderbar heißt es, er ist mir bekannt. Er ist mir bekannt. Ihr Lieben, das ist das, worum es geht. Ich kenne ihn. Er kennt mich. Ich kenne ihn. Es ist nicht einfach nur Floskel. Es ist nicht einfach nur leer. Ich kenne ihn. Ich liebe ihn. Und trotz all dem Versagen und trotz all der Not und trotz all der Sünde lieben wir ihn. Und benutzen wir das nicht einfach nur hier und sagen, wir waren aber im Gottesdienst, wir haben aber gedient, wir haben aber jenes. Jesus, ich habe ihn nie gekannt. Empfindest du etwas? Es ist für mich so immer wieder, ist da etwas in deinem Herzen? Ich hoffe, dass es wirklich so ist und dass wir ein Verlangen haben zu sagen, Herr, was ist dein Wille? Ich liebe deinen Willen. Beten wir darum, dein Wille geschehe, das ist genau dieses Gebet, 100%. Dein Wille geschehe, ja wo? In der Welt halt, überall, gell? Nee, bei mir. Lass uns diese Zeit benutzen auch, um ehrlich vor den Herrn der Herrscher zu treten. Ihn ehrlich darum zu bitten, vielleicht Buße zu tun, vielleicht aber auch einfach nur diese Freude auszudrücken, dass er das für uns getan hat. Wir kommen auch noch dazu. Aber ich will auch, dass wir jetzt dieses Wort aus der Predigt mitnehmen, dass wir zum Herrn beten. Ich lade euch dazu ein.
Dinge tun oder Selbstgerechtigkeit oder einen Katalog haben, wo wir abarbeiten, sondern dass ich ein brennendes Herz für dich habe. Ich liebe und dass diese Liebe alles andere wegdrängt, was da konkurriert mit dir in deinem Herzen.
Amen.
Herr, du kennst uns durch und durch.
Lieber Vater, danke dir, dass wir von dir immer wieder auch korrigiert, auch zurechtgewiesen werden, wo es nötig ist. Und wir sind hier in einer Stelle oder durch die Bergpredigt hindurch auch vieles, wo bei uns aufgedeckt wird und wo wir unser Versagen immer wieder neu vor Augen gestellt bekommen. Ich danke dir aber, dass du nicht ein Gott bist, der von Herzen demütigt, der Freude daran hat, uns kaputt zu machen oder uns mit der Nase immer wieder in den Schlamm zu drücken, der Freude daran hat, zu knechten oder so, oder irgendetwas dergleichen. Du bist ein barmherziger Gott. Und du rufst uns zu dir und du nimmst uns an, obwohl wir es eigentlich nicht wert sind, obwohl ich selbst mit so viel Oberflächlichkeit noch zu tun habe, Herr. Du weißt um mein ganzes Leben, es liegt offen vor dir. Ich danke dir für das Blut deines Sohnes, das uns reinwäscht von aller Ungerechtigkeit, von aller Heuchelei, von aller Oberflächlichkeit. Ich bitte dich, Herr, für all deine Kinder, die hier sitzen und die vielleicht auch da hineingekommen sind, in dieses Muster, einfach Dinge zu tun, sei es am Mittagstisch zu beten oder sonst irgendwelche Gewohnheiten zu tun, die aber leer geworden sind und die nur noch Floskeln sind. Herr, lass uns nicht sein wie diese, die dein Wesen nicht kennen, die nicht vertraut sind mit dir, die kalt und die tot und die leer sind. Lass uns echt sein, lass uns lebendig sein, so wie du uns auch lebendig gemacht hast. Herr, und für die, die noch tot sind im Herzen, die nichts für dich empfinden, für die es kalt ist, für die es gleichgültig ist, ja, für die bitte ich dich so sehr, dass sie nicht so eine gewaltige Enttäuschung erleben müssen, damit, dass sie nicht, besonders die, die auch bei uns sind, die uns nahestehen, ich bitte dich für sie, Herr, dass sie etwas empfinden dabei, dass es für sie, dass es nicht einfach nur an ihren Herzen vorbeigeht und sie später sagen, aber ich war und ich habe, sondern dass sie zum Glauben kommen dürfen und dass sie bekehrt werden, dass sie ein neues Herz bekommen, dass sie etwas für dich empfinden, dass sie bekannt sind mit dir, vertraut. O Herr, schenk du das, schenk du das.